ganz herzlich zu unserer heurigen Weihnachtsfeier, der Weihnachtsfeier des Österreichischen Astrologenverbandes, begrüßen. Und ich freue mich auch sehr, dass wir heute den ersten Vortrag zur vedischen Astrologie anbieten können in unserer Geschichte, die, gebe ich zu, noch etwas jung ist, aber immerhin in den letzten 3 Jahren haben wir immer die klassische Astrologie oder psychologische Astrologie angesprochen. Heute ist die vedische dran. Und hier haben wir die Marie-Louise Matthys als Spezialistin hier. Sie war die erste, die in Österreich, oder eine der ersten, aber ich glaube sogar die erste, die in Österreich die vedische Astrologie aufgegriffen hat und sich hier beschäftigt hat damit, mittlerweile auch eine Ausbildung anbietet. Die vedische Astrologie arbeitet ja mit dem Tierkreis des Mondes, also in Ergänzung zum Tierkreis der Sonne und ist also angeknüpft an den siderischen Tierkreis und es gibt also sehr, sehr viele Möglichkeiten, die die vedische Astrologie bietet, wie zum Beispiel Namensfindung für Neugeborene und vieles, vieles mehr. Und ich möchte die Louise bitten, dann uns mit ihrem Vortrag ein bisschen was über die Mondhäuser zu erzählen. Vorher möchte ich noch etwas erzählen in eigener Sache, weil wir uns sehr darüber freuen. Ich weiß nicht, ob Sie am 5. Dezember C2 gesehen haben, im österreichischen Fernsehen, ORF2. Da waren wir plötzlich sehr überrascht, denn da wurde tatsächlich der österreichische Astrologenverband zitiert im Zusammenhang mit der nächsten EU-Mitgliedschaft, Präsidentschaft von Dr. Schüssel, und da wurde im Vorfeld Frau Matthys, also unsere Präsidentin, befragt und sie hat also da ein bisschen was dazu gesagt und wir waren vor allem deshalb so überrascht, weil so zu einem seriösen Thema wie der Politik, vor allem zu einem Hauptabendprogramm, dass also hier Astrologie mit in die ZIP einfließt, also das ist ziemlich neu, würde ich sagen. Ja, und das hat uns sehr gefreut und vor allem auch, weil der österreichische Astrologenverband damit zum ersten Mal so offiziell auch im ORF erwähnt wurde. Ich denke, das kann nur gut sein, dass wir hier so ein bisschen ein Gegenstück setzen können oder ein Beispiel bringen können, ein Gegenstück zur Trivialastrologie und hier also auch ein bisschen von der professionellen Seite her der Astrologie einfließen lassen können und darüber haben wir uns sehr gefreut. Und ja, ich würde sagen, genießen Sie den Abend und jetzt freuen wir uns auf deinen Vortrag, liebe Grüße.
Danke. Ich möchte auch noch hier gesondert begrüßen, wir haben Damen von der Uni Wien, die Psychologie studieren und die werden uns dann in der Pause ein bisschen was erzählen, was sie vorhaben und ich freue mich, dass sie gekommen sind. Ja. Mein heutiges Thema, Nakshatras oder die 27 Mondhäuser, und sie arbeiten ja alle wahrscheinlich mit dem Tierkreis der Sonne, der 12 Zeichen umfasst und da gibt es noch einen weiteren Tierkreis, nämlich den Tierkreis des Mondes, der 27 Stationen umfasst, aber dazu ein bisschen später. Kennen Sie dieses Bild? Wissen Sie, was da drauf ist? Genau, ja, sehr richtig, ja. Wir sehen hier die bronzene Scheibe, die im Februar 2002 in der Nähe von, also in Sachsen-Anhalt, in der Nähe von Nebra gefunden wurde und ans Licht der Öffentlichkeit gekommen ist. Und sie ist eine der bedeutendsten archäologischen Funde der letzten Zeit und sie stammt aus 1600 vor Christus und kann im Naturhistorischen Museum bis zum 5. Februar bewundert werden. Also diese Himmelsscheibe ist 3600 Jahre alt und die Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik haben sich am 8. November zusammengefunden, und um den Sensationsfund gebührend zu feiern. Und Frau Bundesministerin Elisabeth Gehrer erklärte in ihrer Festrede, bevor sie die Ausstellung eröffnete, dass der Ansturm auf die Himmelsscheibe von Nebra wohl damit zu erklären wäre, dass die Astrologie immer mehr an Bedeutung gewinnt. Der bronzezeitliche Europäer, der da auf den Himmel schaut, ja, möchte oder wollte etwas erfahren über die Qualität der Natur und der kosmischen Kräfte. Und noch wichtiger ist, dass er sein Tun und Sein an diesen Himmelserfahrungen ausrichtete. Das heißt, er kannte diese Himmelserscheinungen bzw. er kannte die Wirkung der Himmelserscheinungen. Er wusste um dessen Erfolg und dafür ist die Scheibe von Nebra ein Zeugnis. Der Bochumer Astronom Dr. Wolfhard Schlosser meinte, dass es sich hier um die Plejaden handelt. Sie wissen ja vielleicht, die Plejaden sind so ein Siebengestirn und es ist ziemlich eindeutig in der Wissenschaft einhellig angenommen worden, dass es sich hier um die Plejaden handelt. Das hier ist der Sichelmond und das ist der Vollmond. Das heißt, das ist der Neumond oder kurz nach Neumond. Man kann ja den Neumond schwer abbilden. Ja, und daher hat man den Sichelmond genommen und diese Scheibe zeigt also einen Zustand, dass der Fast-Neumond, also der sogenannte Sichelmond oder sichelförmige Mond, sich im Sternbild der Plejaden befindet, beziehungsweise der Vollmond in den Plejaden befindet. Die Plejaden sind ein Sternbild im Stier, ich glaube, Sie wissen das alle vielleicht, und der Mond geht ja einmal im Monat durch dieses Sternbild. Also einmal im Monat ist er im Sternbild der Plejaden zu sehen. Aber als Vollmond oder als fast Neumond ist er nur im Frühling und im Herbst, also im Frühling als Neumond und im Herbst als Vollmond zu sehen. Ja, wenn der sogenannte Neumond in den Plejaden ist, dann ist ja die Sonne mehr oder weniger in Widder. Beziehungsweise befand sich der sogenannte Frühlingspunkt 1600 vor Christus eben im Sternbild der Plejaden im Stier. Das heißt, der bruszeitliche Bauer hat am Stand des Mondes in den Plejaden abgelesen, den rechten Zeitpunkt etwas also zu sehen oder zu ernten. Also schlicht und einfach hat er seinen bäuerlichen Kalender nach dem Mond und dem Sternbild ausgerichtet. Er wusste um die Qualität der Zeit. Und genau das ist heute unser Thema. Das heißt, er benutzte die Sternbilder und die Planeten zur Orientierungshilfe und das tun wir Astrologen letztlich auch. Das heißt, heute ist unser Thema, den Mond und seinen Weg oder seine Bedeutung durch die einzelnen Sternbilder zu betrachten und die davon abgeleiteten Mondstationen. Die indische Astrologie würdigt nun den Mond durch einen eigenen Tierkreis. Also das ist die Himmelsscheibe von Nebra. Durch einen eigenen Tierkreis. Und sie wird aus dem Grund auch Mondastrologie genannt. Sie sehen hier den Tierkreis der Sonne, also Widder, Stier, Zwillinge, Krebs und so weiter, das ist Ihnen ja alles sehr bekannt. Das heißt, nachdem die Sonne einen Monat durch ein Tierkreiszeichen braucht, haben wir 12 Abschnitte, eben die Tierkreiszeichen, die den Lauf der Sonne symbolisieren. Und hier außen habe ich den Tierkreis des Mondes drüber gelegt und man sieht hier, das ist der Weg, den der Mond durch ein Nakshatra, durch eine Mondstation zurücklegt und zwar an einem Tag. Er ist jeden Tag in einem anderen Zeichen und da ergeben sich eben, Sie wissen ja, der Mond läuft in 27 Tagen herum und daher haben wir 27 Mondstationen. Und man sieht hier auch von der Optik her, dass jedes Tierkreiszeichen 2¼ Nakshatras, so heißt der Tierkreis oder so heißen die Tierkreiszeichen des Mondes quasi, dass jedes Sonnentierkreiszeichen eben 2¼ Nakshatren beinhaltet. Wir sehen auch hier, dass eigentlich über den Tierkreis des Mondes eine völlig neue Qualität in das Horoskop kommt. Und zwar wird ja die Sonne eben der solaren Energie zugeordnet, der männlichen Energie und das Nakshatra, der Fixsternhimmel, der weiblichen Energie. Und der Mond ist in der indischen Astrologie, wie alle Planeten, auch männlich. Und die Tierkreiszeichen bzw. die Nakshatras sind weiblich. Also der Mond wird dem männlichen Prinzip zugeordnet und das Nakshatra dem weiblichen. Purusha, das männliche, Prakriti, das weibliche. Und wenn der Mond jetzt im Nakshatra sich befindet, dann vereinigen sich diese Planetenkräfte und bringen eine eigene Tagesqualität ans Licht. Bevor ich aber zur Bedeutung der Nakshatras komme, möchte ich Ihnen noch einen grundlegenden Unterschied zwischen der westlichen Astrologie und der indischen Astrologie erklären. Und zwar arbeiten die Inder immer schon mit dem siderischen Tierkreis. Also während ein westlicher Astrologe den Ausgangspunkt bei seiner Berechnungen im tropischen Tierkreis sieht, also im Witterpunkt, und Sie wissen vielleicht noch, wie sich der Witterpunkt definiert, das ist der Zeitpunkt, an dem die Sonne bei Tag- und Nachtgleiche am Horizont auftaucht. Und die Inder nehmen als Basis ihrer Berechnungen den siderischen Tierkreis und dieser orientiert sich an dem Fixstern Spica, der in der Waage sich befindet und das ist dann 0 Grad Waage. Und die orientieren sich an den Sternbildern, das heißt, der siderische Tierkreis ist ein bisschen ursprünglicher, ist auch vermutlich der älteste Tierkreis der Welt und der siderische Tierkreis berücksichtigt das Torkeln der Erdachse, also er berücksichtigt die Präzession, was ja der tropische Tierkreis nicht tut. Seit 200 vor Christus gibt es diese zwei Tierkreiszeichen, beziehungsweise diese zwei Tierkreise, den siderischen und den tropischen. Hipparch, ein Grieche, hat das eingeführt und damals deckte sich der Witterpunkt mit dem siderischen Witter, mit dem Beginn, aber seit damals ist eben der tropische Witterpunkt, der sogenannte Frühlingspunkt, im siderischen Tierkreis nach rückwärts gewandert und jetzt sehen wir hier, dass eben, hier sind die Sternbilder, Siderus heißt nichts anderes als Stern, Sternbilder, die daraus abgeleiteten Tierkreiszeichen und wir sehen hier, dass unser Frühlingspunkt, der ja der Ausgangspunkt für den tropischen Tierkreis darstellt, hier zurückgewandert ist, das heißt, diese Strecke zwischen dem siderischen Witter und dem tropischen Witter beträgt zurzeit etwa 24 Grad und wird Ayanamsa genannt. Also die Verschiebung von tropischem und siderischem Tierkreis ist zurzeit 24 Grad circa. Falls Sie jetzt die Planeten in Ihrem Horoskop studieren wollen, in welchem Nakshatra sich die befinden, dann ziehen Sie einfach 24 Grad ab, die Älteren unter uns eventuell nur 23 Grad. Ja? Also 1940 war das Ayanamsa genau 23 Grad und jetzt ist es 23 Grad 55, also fast 24 Grad. Jetzt noch ein kleiner Abstecher in die indische Mythologie. Der Mond, wie gesagt, hat als männliches Wesen 27 Frauen und jeden Tag besucht er eine andere. Das ist die Mythologie und aus dieser Vereinigung des göttlichen Prinzips des Mondes und des weiblichen Prinzips des Nakshatras entsteht eine eigene planetare Energie. Und je nachdem, wo nun der Mond steht bei der Geburt eines Menschen, so nimmt er diese Vereinigung zwischen männlich und weiblich auf und gestaltet demnach sein Leben und bringt demnach sein Leben zur Entfaltung entsprechend dieser Energie. Jetzt komme ich noch einmal hier die einzelnen, zu Ayanamsa noch einmal. Hier sehen Sie, der tropische Tierkreis hat als Ausgangspunkt den Frühlingspunkt, der nur Sonne und Äquator berücksichtigt. Die siderischen der siderische Tierkreis, der eben 0 Grad Waage bzw. den Fixstern Spiker, und die Differenz wird Ayanamsa genannt. Es gibt mehrere Ayanamsas, und das anerkannteste, von der Wissenschaft anerkannteste Ayanamsa ist das Lahiri Ayanamsa. Und hier sehen Sie noch einmal, 1940 war es eben 23 Grad, 2000 23, 51 und jetzt 23, 55. Jetzt zu den Nakshatras im Detail. Und zwar sehen Sie hier sehr klingende Namen, wie zum Beispiel Ashwini, Bharani, Kritika, Rohini, Migrashira, Ardra, Purnavashu, Pushyami, Ashlesha, Magya, Purva Falguni, Uttara Falguni, Hasta, Chitra, Svati, Vishaka, Anuradha, Yeshta, Mula, Purva Ashada, Uttara Ashada, Shravana, Danishta, Shatabhishak, Purva Bhadra, Uttara Bhadra und Revati. Das sind alles Namen aus dem Sanskrit. Und ich denke, dass Sie vielleicht Schwierigkeiten haben, sich das zu merken. Und aus dem Grund habe ich Ihnen ein Handout auf Ihren Platz gelegt, wo Sie herauslesen können, wie die einzelnen Nakshatras heißen und auch wo sie sich befinden. Und an dieser Folie können Sie auch erkennen, dass sich Ashwini von 0 Grad Witter bis 13 Grad 20 befindet, und 13 Grad 20 ist die Länge eines Nakshatras, und das ist eben die durchschnittliche Länge, die durchschnittliche Strecke, die der Mond am Tag zurücklegt. Also ein Nakshatra hat einen Umfang von 13 Grad 20 und Bharani fängt dann an bei 13 Grad 20 Witter und geht bis 26, 40. Dann kommt Kritika, geht von 26, 40 Witter bis 10 Grad Stier. Wir sehen hier ein Nakshatra, das ein Zeichen überschreitet. Ja? Dann Rohini ist dann ganz im Stier, 10 Grad Stier bis 23, 20 Stier. Migrashira ist genau in die Hälfte geteilt, gehört noch ein Teil zum Zwilling, zum Stier und ein Teil schon zum Zwillinge. Dann Ardra ist eben 640 Zwillinge zu 20 Zwillinge. Purnavashu 20 Zwillinge, 3 Grad 20 Krebs, ist wiederum eine Zeichenüberschreitung. Und dann Pushyami ist ganz im Krebs, 320 bis 1640 und 1640 Krebs bis 3 Grad 30 Grad Krebs. Und dieser Zyklus, also wir sehen hier 9 Nakshatren in 4 Tierkreiszeichen, also sind ident von der Strecke her mit 4 Tierkreiszeichen, und diese ersten 4 Tierkreiszeichen drücken die materielle Energie aus. Dieselben Abstände wiederholen sich dann in Löwe. Also zur Analogie Witter, hier haben wir Löwe, das zweite Feuerzeichen, und es fängt wieder an von 0 Grad Löwe bis 13, 20 und so weiter. Der zweite Zyklus quasi von Löwe bis Jungfrau ist dann die emotionelle Ebene, und die dritte Ebene von Schütze bis Fische ist die spirituelle Ebene, die geistige Ebene. Das heißt, wir haben hier die Schöpfung, die Schöpfungsenergie, wir haben hier die erhaltende Energie und wir haben hier die Vervollständigung mit dem Ende der Auflösung, die ist auch hier schon wieder inbegriffen, um dann wieder mit dem schöpferischen Zyklus zu beginnen. Also wir sehen, die Nakshatren sind dem solaren Tierkreis sehr gut kompatibel, ergänzen ihn, erweitern ihn und erweitern unsere Sichtweise. Jedes Nakshatra drückt also eine ganz bestimmte Energie, und die wird natürlich in Bildern sehr symbolhaft dargestellt. Und ich möchte heute nur ein paar Nakshatren mit Ihnen besprechen und Ihnen dazu auch das Bild zeigen. Das hier zum Beispiel ist das erste Nakshatra Ashwini. Ashwini heißt Pferdekopf übersetzt und ist mit der Impulsivität, mit Tatkraft, mit Schnelligkeit, mit heilenden Kräften sogar wird das in Verbindung gebracht und ist also das erste Tier, also das erste Nakshatra ist entsprechend kräftig und kraftstrotzend, möchte ich fast sagen. Hat jemand zum Beispiel seine Sonne, seinen Mond oder seinen Aszendent in diesem Nakshatra? Aha. Den Mond. Und? Wie empfinden Sie das? Sind Sie so eine kraftstrotzende Dame? Ich denke schon. Ja. Ja. Große Impulsivität und wie gesagt auch heilende Kräfte. Man ist natürlich auch ein bisschen widerstandsorientiert, wenn der Mond oder die Sonne oder der Aszendent sich in so einem Nakshatra befindet. Das zweite Nakshatra, Varani, ja, entspricht der Vagina und ist natürlich ein Symbol für die sexuelle Energie, aber noch viel mehr ist sie ein Symbol, ist dieses Nakshatra ein Symbol für das Entstehen von Neuem, für das Heranwachsen von Neuem, aber auch für Transformation, für Veränderung und wird mit einer enormen Durchhaltekraft gleichgesetzt. Ja, also Ausdauer, Veränderung ist hier das Thema dieses Nakshatras. Außerdem Menschen, die wichtige Planeten in diesem Nakshatra haben, haben meistens auch eine charismatische Ausstrahlung. Das nächste Tierkreis Nakshatra ist Kritika. Das ist eine Klinge, eine Schneide. Ja? Sie verrät schon einmal eine kämpferische Einstellung. Und im positiven Falle ist diese Energie sehr entwicklungsfördernd. Menschen, die den Mond zum Beispiel dort stehen haben, wollen zur Veränderung der Lebensumstände beitragen, zur Verbesserung der Welt beitragen. Und wir sehen hier auch dieses Schimmernde da hinten, das soll die Kraft des Feuers zeigen. Und immerhin brauchen wir zum Verbrennen unserer Nahrung ja auch Agni, diese Feuerkraft. Also wir sehen hier die Kraft der Verdauung. Wir sehen aber auch die Verbrennung als Mittel zur Klärung, zur Reinigung von schädlichen Energien. Das nächste Nakshatra ist ein sehr beliebtes, Rohini. Rohini heißt die Rötliche am Himmel. Und dieses Nakshatra wird, wie gesagt, durch eine Kutsche dargestellt und wird natürlich mit Wohlstand und Luxus in Verbindung gebracht, mit Schönheit, mit Sinnlichkeit, mit Wohlergehen. Und wir sehen hier eher die genussorientierte Seite des Lebens, wenn jemand so etwas besetzt hat. Gibt es jemanden hier im Raum, der Sonne, Mond oder Aszendent in Rohini hat? Niemand? Ja? Sie wissen es noch nicht, nehme ich mal an. Die Venus? Na bitte. Und du hast dich ein Leben lang mit der Verschönerung der Menschen beschäftigt. Ja? Das nächste Nakshatra ist zum Beispiel Mrigashira, das ich bespreche. Und wir sehen hier ein scheues Reh, das ständig auf der Suche nach Nahrung ist, aber auch nach Sicherheit. Und die materielle Sicherheit ist in diesem Fall ganz besonders wichtig. Auf der anderen Seite ist dieses ständige Suchen, macht ein bisschen eine unbeständige Energie, bringt eine ausgeprägte Intelligenz hervor. Das sind Menschen, die immer einer Idee nachjagen und die sich auch gerne auf Reisen befinden. Ardra, sehen wir hier, ist ein etwas schwieriges Nakshatra. Wir sehen hier Tränen, das heißt, Personen, die dieses Nakshatra besetzt haben, sind wahrscheinlich mit schwierigen Aufgaben im Leben konfrontiert und der Edelstein in der Mitte, den man hier sieht, der beginnt zu leuchten, wenn man diese Schwierigkeiten gemeistert hat. Also es ist ein Nakshatra, das eine große Entwicklungsfähigkeit anzeigt und auch eine Bereitschaft, Anstrengungen zu meistern. Dann möchte ich noch das Nakshatra Purva Falguni mit Ihnen besprechen. Purva Falguni ist ein Bett und eine Frau, die hier schläft. Das heißt, das symbolisiert ein Nakshatra, das mit Ruhe, mit Rückzug, mit Erholung in Verbindung gebracht wird, in dem Kraft für neue Unternehmungen gesammelt werden. Natürlich steht dieses Nakshatra auch für Liebe und für Sexualität, aber noch viel mehr für Regenerationskraft, für ein Kräftepotenzial, für Ehrgeiz und für Kreativität. Das letzte Nakshatra, das ich im Detail besprechen möchte, ist Purva Ashada. Und wir sehen hier einen Korb, mit dem man Getreide sieben kann. Und hier geht es auch um die Entschlossenheit, die Lebensumstände zu verbessern, eben die Spreu vom Weizen zu trennen. Und es geht auch hier um Entwicklung. Meist ist mit diesem Nakshatra auch eine gewisse Redebegabung verbunden, beziehungsweise Überzeugungskraft, und in Verbindung mit Weisheit dient es der Verwirklichung spiritueller Ziele. Ausführlicher können Sie, wie gesagt, die Nakshatras in diversen Büchern, die hinten aufliegen, anschauen, beziehungsweise gibt es auch Nakshatras-Karten, die man auch sich anschauen und erwerben kann. Die paar Nakshatras, die ich jetzt besprochen habe, möchte ich jetzt an einem Horoskop zeigen, wie man da vorgeht. Und da habe ich das Horoskop von Dr. Wolfgang Schüssel gewählt. Manche, die das Horoskop kennen, wo er im Westlichen einen Wassermann-Aszendenten hat, kann ich nur sagen, das stimmt nicht. Da war Sommerzeit, also er hat im Westlichen einen Steinbock-Aszendenten, und wenn man eben 24 Grad abzieht, kommt man zu einem Schütze-Aszendenten. Und dieser Schütze-Aszendent von Schüssel zeigt eben sein optimistisches Wesen und dass er eben stets nach Höherem strebt und dass er eigentlich mit einer inneren Überzeugung zu großräumigen Plänen und Zielen tendiert. Der AC befindet sich jetzt in Purva Ashada. Sie sehen hier bei diesem Programm die Nakshatras außen eingetragen, und zwar mit der Nummer, also hier wäre jetzt Ashwini, Bharani, Kritika und so weiter. Ja? Also hier kann man in diesem Programm sehr schön die Nakshatras dazu schalten, das heißt, auch wenn man es noch nicht so auswendig weiß, kann man schauen, aha, das 20. Nakshatra ist eben Purva Ashada. Und der Aszendent wird jetzt nicht nur eben als Schütze-Aszendent gedeutet, sondern auch in Purva Ashada zeigt sie eben die Entschlossenheit, mit der er seine Veränderungen durchsetzen möchte. Und es ist ihm schon ein Anliegen, andere von seinen Absichten zu überzeugen. Und seine Redebegabung hat er sicherlich auch schon öfter unter Beweis gestellt. Diesem Nakshatra wird allerdings auch eine Tendenz zu Konflikten nachgesagt. Dann schauen wir, wo ist der Anlagenherrscher? Schütze Aszendent, Jupiter ist Herrscher von 1, sitzt in Löwe im 8. Haus. Und das zeigt sehr wohl den Löwen, also betont den Löwen, das heißt, damit ist er auf Wachstum, Aufstieg und Expansion bedacht. Und weil die Sonne, der Jupiter in 8 steht, sehen wir auch, dass er eine machtvolle Führungsrolle übernimmt. Wir sehen hier, der Aspekt von Jupiter zum Aszendent ist hier besonders günstig, weil der Jupiter sein eigenes Zeichen unterstützt und fördert, was die Kraft der Persönlichkeit natürlich erhöht. Wir sehen aber auch den Jupiter im Aspekt zum MC, zum Berufspunkt hinauf, was natürlich mit sich bringt, dass man in seinen Bemühungen Erfolg hat. Die 8. Hausposition zeigt aber natürlich auch, dass man manchmal gewissen Ideen verhaftet ist und trotz vieler Widerstände beharrt auf seiner Meinung, und das kann natürlich sehr wohl zur Verausgabung führen. Aber wenn wir jetzt das Nakshatra anschauen, der Jupiter steht eben in Purva Falguni Und diesem Zeichen, diesem Nakshatra, wird ja die Regenerationskraft zugeordnet. Das heißt, hier sieht man eben auch die Fähigkeit, diese Widerstände auszuhalten, beziehungsweise sieht man hier auch seine Kreativität, beziehungsweise auch seine ehrgeizige Veranlagung. Weiters schauen wir uns den Mond an. Der Mond steht, wie gesagt, in Bharani, das zweite Nakshatra. Wir schauen erst, der Mond in Widder verrät schon von Haus aus eine kämpferische Einstellung und man gewinnt sehr oft den Eindruck einer gegen alle, wenn man sein Tun betrachtet. Der Mond befindet sich mehr oder weniger am IC im vierten Haus. Das heißt, dass er eine starke Beziehung zu seinen Eltern pflegt und dass er auch wahrscheinlich durch seine Familie eine große Unterstützung erfährt. Der Mond in Bharani jetzt zeigt, dass er bemüht ist, Veränderungen und Transformation mit enormer Durchhaltekraft voranzutreiben. Wie schon erwähnt, sollte Bharani eigentlich auch eine charismatische Ausstrahlung zeigen. Die Sonne steht in Löwe im fünften Haus und zeigt eine konservative, steht in Stier, Entschuldigung, in Stier im fünften Haus und zeigt eigentlich eine konservative Lebenseinstellung an. Und sie steht auch für die Erhaltung und Bewahrung dieser Werte, die ja bereits von Jugend an auf der politischen Bühne in den unterschiedlichsten Funktionen schon vertreten hat. Außerdem zeigt uns diese Position immerhin im fünften Haus sein kulturelles Interesse an. Sie kennen vielleicht den Ausspruch, Kultur ist Chefsache. Und bekanntlich hat er ja auch eine musische Begabung. Ich denke, er spielt hervorragend Klavier. Auch das sehen wir mit Sonne in Stier im fünften Haus. Das Nakshatra ist jetzt Mrigashira. Und hier sehen wir, dass er vor allem ein sehr hohes Bedürfnis nach materieller Beständigkeit hat und dass er aber ständig auch auf der Suche nach neuen Ideen und nach neuen Lösungen, nach intelligenten Lösungen ist. Und ich denke auch, dass er bestimmt sehr viel reist und unterwegs ist und dass er das auch gerne tut. Also dieses Nakshatra gibt dann der Stiersonne noch eine eigene Färbung. Merkur befindet sich in Rohini. Der Merkur steht auch in Stier, auch im fünften Haus und kann mit der diplomatischen Ausdrucksweise verbunden werden. Wie gesagt, anregende Gespräche und seine höflichen Umgangsformen sind sicherlich signifikante Merkmale seiner Person. Das Nakshatra Rohini, wie gesagt, zeigt Wohlstand. Und, oder wird mit Wohlstand und mit Luxus eigentlich assoziiert. Und ich denke, hat ein wunderschönes Büro eingerichtet und legt darauf auch Wert, dass seine Umgebung schön ist. Der Mars sitzt in Widder natürlich im dritten, also im Domizil, und er sitzt noch dazu im dritten Haus, zeigt also Kraft und Mut zur Durchsetzung an. Und wir haben hier das Nakshatra, das mit Führungsqualität und Entschlusskraft in Verbindung steht. Das heißt, wir sehen wir ein erhöhtes Energiepotenzial. Wir sehen wir, dass er also Fleiß und Schnelligkeit und Entschlusskraft eigentlich damit gepaart ist. Wir sehen aber auch hier im Besonderen eine leicht widerstandsorientierte Haltung. Ja? Mars in Widder, in Ashwini. Da hat man auch viele Feinde. Schließlich betrachten wir noch den Saturn, der steht in Ardra. Sie erinnern sich an die Tränen mit der Perle oder mit dem Juwel. Saturn steht in Zwillinge, steht gerade noch im sechsten Haus und das zeigt die Fähigkeit, klare, logische und vernunftbetonte Strukturen zu entwickeln und bei seinen Verhandlungen den roten Faden nicht zu verlieren. Es kann aber auch sein, dass man hier in seiner Meinung eine gewisse Verbissenheit entwickelt und dass man eben viele Feinde hat. Auf der anderen Seite zeigt dieser Saturn im Adra eben an, dass man eine große Bereitschaft entwickelt, mit den Schwierigkeiten fertig zu werden und dass man in mehreren Fällen dann die Früchte ernten kann. Das zeigt dieser Saturn an, der noch dazu der Mondknoten, der steht auch noch in demselben Nakshatra in Ardra und zeigt schon an, dass er den großen Auftrag hat, eben Schwierigkeiten zu meistern. Wir haben jetzt also gesehen, wie die Nakshatras so eine Unterfärbung oder eine vertiefte Deutung der Planeten in den einzelnen Tierkreiszeichen zulassen. Die Planeten Uranus, Neptun und Pluto werden in der vedischen Astrologie nicht gedeutet als Persönlichkeitsanteil. Man kann sie aber sehr wohl einzeichnen und auch ihre Wirkung mit einbeziehen, aber sie werden nicht wirklich wie die Planeten behandelt, sondern man weiß um sie natürlich, aber man ist immer mit den 7 Planeten ausgekommen. Und auf der anderen Seite wird den Mondknoten, dem aufsteigenden Mondknoten, der heißt Rahu, und dem absteigenden Mondknoten, der heißt Ketu, sehr viel mehr Bedeutung zugemessen, als wir das in der westlichen Astrologie tun. Also jetzt habe ich Ihnen einmal eine Anwendung gezeigt, wie man die Nakshatren, den Tierkreis des Mondes eben in der Deutung, in einer sehr differenzierten Deutung anwenden kann. Jedes Nakshatra, da habe ich noch das Saturn-Trigon, jedes Nakshatra unterliegt jetzt einer eigenen planetaren Energie. Zum Beispiel unterliegt Ashwini dem Ketu, also dem absteigenden Mondknoten. Bharani unterliegt der Venus. Kritika hat als Nakshatra-Herrscher die Sonne. Rohini hat als Nakshatra-Herrscher den Mond. Mrigashira hat als Nakshatra-Herrscher den Mars. Ardra hat als Nakshatra-Herrscher den Rahu, den aufsteigenden Mondknoten. Purnavasu hat als Nakshatra-Herrscher den Jupiter. Pushyami den Saturn und Ashlesha den Merkur. Also wir haben hier Sonne und Mond, die Lichter, die herrschen über jeweils ein Nakshatra, dann Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, die 5 Planeten beherrschen ein Nakshatra und die Mondknoten, die werden im Indischen so ein bisschen wie Schattenplaneten behandelt oder sind wichtige Schattenplaneten, also sie werden fast den Planeten gleichgestellt und daher haben sie auch ein eigenes Nakshatra, nämlich Ketu und Rahu, also hier Ashwini und Ardra. Und dann beginnen, wie gesagt, die Herrschaften wieder im gleichen Zyklus. Magia ist dann wieder von Ketu beherrscht, Purva Falguni von Venus und so weiter. Und aus dieser Aufstellung können Sie erkennen, dass jedes, die 5 Planeten, die Lichter und Rahu und Ketu, eben über 3 Nakshatren herrschen. Jeweils über 3 Nakshatras. Und diese Nakshatras werden im indischen Prognosesystem verwendet. Dort spielen sie eine ganz wichtige Rolle. Das heißt, jedes Nakshatra, also jeder planetare Herrscher, wird mit einer bestimmten Zeit und mit einer bestimmten Lebensdauer in Verbindung gebracht. Das heißt, wir schließen aus den Nakshatras-Herrschern auf das Dasha-System. Und dieses Dasha-System zeigt mir an, zu welcher Zeit und wie lange es zur Entfaltung bestimmter Lebensthemen kommt. Und dazu muss man wissen, dass zum Beispiel das Ketu, also wie behandelt wird wie ein Planet, dass die Zeitspanne, in der Ketu regiert, 7 Jahre dauert. Und die Zeitspanne von Venus dauert 20 Jahre. Und die Zeitspanne der Sonne dauert 6 Jahre. Und die Zeitspanne des Mondes dauert 10 Jahre. Die Zeitspanne von Mars dauert 7 Jahre, die Zeitspanne vom aufsteigenden Mondknoten von Rahu dauert 18 Jahre und die Zeitspanne von Jupiter dauert 16 Jahre, die Zeitspanne von Saturn dauert 19 Jahre und Merkur herrscht über eine Zeitspanne von 17 Jahren. Und je nachdem, wo sich jetzt der Mond zur Zeit der Geburt befindet, dort steigt man in diesen Zyklus ein. Ja? Zum Beispiel, Schüssler hat doch seinen Mond in Barani. Das heißt, der Mond befindet sich in etwa hier. Und das heißt, von diesen 20 Jahren, die von der Venus beherrscht werden, sind in etwa 13 Jahre schon vergangen. Und daher hat sein Leben unter der Schirmherrschaft von Venus begonnen. Und dieser Zyklus hat 7 Jahre gedauert. Also durch den Mond im Tierkreiszeichen Barani wissen wir, dass sein erster Lebenszyklus der Venus untergeordnet war. Und nach diesen 7 Jahren kam der Sonnenzyklus, dann kam der Mondzyklus, dann kam der Marszyklus, dann kam der Rahuzyklus und in etwa mit 48 Jahren begann das Jupiter-Dasha. Und wenn Sie sich erinnern, in seinem Horoskop steht der Jupiter in Löwe im 8. Haus, bestrahlt den Aszendent, bestrahlt den MC. Das heißt, das Jupiter-Dasha hat von 1993 angefangen und dauert bis 2009. Und da sehen wir, dass in dieser Zeitspanne der Mensch unter der Schirmherrschaft von Jupiter steht und dass wahrscheinlich in dieser Zeitspanne er aufsteigt und höher steigt. 1993 ist er Minister geworden und 2000 das erste Mal auf der politischen Ebene ganz nach oben gekommen. Und dieses Jupiter-Dasha dauert bis 2009 und dann kommt das Saturn-Dasha. Dann können wir uns alle ausmalen, wie das Leben eben dann weitergeht. Also das ist eine ganz wichtige indische Spezies, diese Lebenszyklen, die wie gesagt von den Dashas abhängen. Also je nachdem, wo Ihr Geburtsmond steht, dort beginnt das Dasha zu laufen und Sie haben auch am Handout die Längen der Zeitspannen drauf, die die einzelnen Planeten beherrschen. Also das ist eine der wichtigsten Anwendungsgebiete der Nakshatras. Weiters wird natürlich, werden die Nakshatras zur Bestimmung der Zeitqualität verwendet, zur Berechnung des günstigen Augenblickes und in der Stundenastrologie. Und wir wissen, wenn eine Sache beginnt, ja, dann drückt sich das in dem Horoskop des Augenblicks aus. Das heißt, man wird versuchen, die Position des Mondes in ein der Energie entsprechendes Nakshatra zu stellen. Und dann ist zum Beispiel das Nakshatra Rohini für Hochzeit ja, besonders geeignet, weil wir hier die Zuordnung Schönheit, Sinnlichkeit, Luxus, Reichtum haben. Dann ist das eine gute Zeitqualität, hier zu heiraten oder die Grundsteinlegung ist sehr günstig, wenn man das im Nakshatra Rohini vornimmt. Andererseits möchte man eine Reise machen, dann wählt man den Mond in Ashwini, zum Beispiel, weil man schnell vorankommt, oder in Mikrashira, das auch für Reisen sehr günstig ist. Also um eine günstige Zeit für ein bestimmtes Ereignis zu wählen, braucht man auch die Nakshatras. Noch wichtiger scheinen die Nakshatras in der Partnerschaftsastrologie zu sein, weil der Mond im Horoskop ja die Bedürfnisse eines Menschen anzeigt und in der Partnerschaft sollte es ja so sein, dass ein Partner die Bedürfnisse des anderen möglichst gut abdeckt. Nur dann können wir glücklich sein. Und da gibt es bestimmte Ausschlusskriterien, bekanntlich geht man ja in Indien vor der Heirat zum Astrologen. Bei uns kommt man nachher, wenn es zu spät ist. Und eines dieser Ausschlusskriterien heißt Raju, was so viel bedeutet wie Seil. Das heißt, die beiden sind aneinander gebunden, harmonieren aber trotzdem nicht wirklich auf einem bestimmten Lebensgebiet. Das heißt, Raju bedeutet, dass wenn jemand den Mond, wenn der eine den Mond in Ashwini hat und der andere ihn in Ashlesha, dann herrscht hier eine Energie, die dem absteigenden Mondknoten Ketu und Merkur entspricht. Das heißt, hier herrscht Nervosität, Aufregung und es könnte sein, dass in solch einer Partnerschaft Unruhe, Orientierungslosigkeit herrscht und dass die beiden ein unstetes Leben führen. Und dann geht man weiter und sagt, der Mond des einen im Bharani und der Mond des anderen im Pushyami ist auch ein Ausschlusskriterium, weil nämlich das eine von Venus beherrscht wird und das andere von Saturn. Und das Zusammenwirken von Venus-Saturn in einer Partnerschaft könnte auf Lieblosigkeiten, auf mangelndes sexuelles Interesse hinweisen, was die Partner auch wieder unglücklich macht. Weiter, passt Kritika nicht zu Purnavasu. Kritika wird von der Sonne regiert, Purnavasu von Jupiter. Und das könnte zu derartigen überhitzten Energien führen, dass sich diese Paare also verausgaben, beziehungsweise könnten auch sehr unterschiedliche Wertsysteme und Lebensanschauungen stattfinden, die dann einen großen Störfaktor bilden. Also die vertragen sich auch nicht wirklich gut. Dann Rohini und Ardra ist auch nicht günstig, weil wir hier den Mond mit Rahu in Verbindung haben. Das heißt, hier sind derartig große emotionelle Unstimmigkeiten, dass hier im Besonderen also einer den anderen nicht wirklich emotionell nähren kann und daher geht es in solchen Verbindungen eher der Frau schlecht. Jetzt bleibt noch Migrashira übrig. Das heißt, wenn ein Mond, also wenn der Mond des einen und der Mond des anderen, wenn die beide in einem von Mars regierten Zeichen herrschen, dann ist auch klar, da wird nur gestritten, dann gibt es zu viele Auseinandersetzungen und sogar Untreue könnte hier vorkommen, sodass es in diesem Falle den Mann in Frage stellt. Also das ist eine sehr streitbare Energie. Also das geht dann auch wieder weiter, Magia passt nicht zu Yeshta, Falguni nicht zu dem und so weiter. Also das wird jeweils in dem zweiten Zyklus genauso gehandhabt. Dann gibt es ein weiteres Ausschlusskriterium, das heißt Veda. Bitte nicht zu vergessen mit Veda, nicht zu verwechseln mit Veda. Veda heißt das Wissen und Veda heißt Hemmung. Das heißt, diese Ausschlusskriterien, die ich jetzt bringe, die sind noch schwieriger wie die anderen, sind aber in den anderen schon enthalten. Das heißt, wenn der Mond des einen in Ashwini steht, dann soll unter gar keinen Umständen der Mond des anderen in Yeshta stehen. Wenn dem so ist, dann könnte sich sogar eine Abneigung gegeneinander entwickeln und die Partner stehen sich irgendwie gegenseitig im Weg und verlieren die Wertschätzung sehr bald nach einer Eheschließung. Und das geht genauso weiter. Steht der Mond in Bharani, dann soll er unter gar keinen Umständen der andere seinen Mond in Anuradha haben. Und in Kritika unter gar keinen Umständen in Vishakha, dann in Rohini unter gar keinen Umständen in Swati. Dann geht das weiter. Das Ardra, also der Mond des einen unter gar keinen Umständen in Ardra sein soll und der andere in Shravana, nicht in Purnavasu und nicht in Uttarashada und so weiter. Sie sehen, Sie erkennen das System. Also das ist noch eine verstärkte Verhinderung, die man hier anwendet, und dann würde man den Eltern abraten, sein Kind so einem Partner zu geben, wo die Monde derartig schwierig miteinander verknüpft sind. Sofort? Ja? Hier noch einmal Veda, also dieses Nakshatra ist mit dem ausschließend und so weiter. Sie sehen an den Farben, habe ich das hervorgehoben. Und jetzt gibt es natürlich besonders günstige Positionen auch. Das heißt, man nennt das Tridirga, das heißt einfach übersetzt Wohlergehen. Und da sollte das Nakshatra des Mannes mindestens 14 Zeichen vom Nakshatra der Frau entfernt sein. Ja? Dann meinen die Inder, ergänzt der eine den anderen. Das heißt, wenn der Mond des einen in Ashwini steht, dann sollte der Mond des anderen mindestens hier sein. Ja? Also die Frau hat dann Ashwini und der Partner sollte seinen Mond in Chitra haben, nicht vorher. Und wenn der eine in Bharani, dann sollte der andere in Swati. Also sobald 14 Zeichen dazwischen sind, ist das eine sehr, sehr günstige Sache. Bitte? Sehr richtig. Die Opposition wird als einander ergänzend angesehen. Sehr gut erkannt. Richtig, genau. Ja? Also die Partnerwahl sehen wir hier an den einzelnen Nakshatras. Dann gibt es ein weiteres Kriterium. Die Nakshatren werden auch den drei Doshas zugeordnet, wie sie aus dem Ayurveda kennen, Vata, Pitta, Kapha. Und der Ayurveda wird in Indien ja traditionell mit der Astrologie verknüpft. Und da sagt man auch, dass in einer Partnerschaft nicht das gleiche Temperament bzw. die gleiche Konstitution vorhanden sein soll. Und wiederum, ich glaube, ich habe es beschriftet, Ashwini wiederum wird Vata zugeordnet, Bharani Pitta, Kritika Kapha, Rohini dann Kapha, Pitra Vata und Purnamasha wieder Vata, Pitta Kapha. Das nächste ist dann Kapha, Pitta Vata und so geht das weiter. Das heißt wiederum, jedes Dosha ist eben durch einen Nakshatra vertreten. Und jetzt meinen die Inder, dass wenn sich in einer Partnerschaft die Monde beide in Vata befinden, dann ist das eine zu windige Angelegenheit. Das heißt, die Frau wird leiden. Wenn sich beide Monde in Kapha befinden, ist das eine zu wässrige Angelegenheit, auch hier wird die Frau leiden. Wenn sich aber beide Monde in Pitta-Konstitutionen befinden, dann ist das für den Mann ganz schlecht. Also auch hier ist es immer besser, unterschiedliche Doshas zu haben, was die Nakshatren betrifft, beziehungsweise den Mond in den Nakshatren. Letztlich wird das Nakshatra eben auch zur Namensgebung verwendet. Das heißt, dass jedem Nakshatra vier Unterteilungen entsprechen. Man nennt das auch Pada. Und jedes Pada hat einen eigenen Laut. Jedes Pada hat einen eigenen Laut. Und man weiß, dass der Name das erste und das bedeutendste Mantra im Leben eines Menschen ist. Und daher bemühen sich in Indien die Eltern bei der Namensgebung im Einklang mit dem Kosmos zu sein, nämlich im Einklang mit den Schwingungen des Kosmos auch. Und bei jeder Namensnennung wird die Persönlichkeit des Kindes gefestigt, wenn der Name im Einklang mit dem Kosmos ist. Das heißt, wenn jetzt jemand seinen Mond in Rohini hat und in diesem ersten Pada sich befindet, das heißt 10 Grad Stier bis 13 Grad 20 Stier, dann sollte das O im Namen vorkommen, wie zum Beispiel in Otto. Ja? Oder befindet sich der Mond im zweiten Pada, also von 1320 bis 1640, dann sollte Wahr vorkommen, wie zum Beispiel Walter. Und im dritten Pader, wie gesagt, sollte Wie vorkommen, Willi, ja, Winfried oder wie immer. Und im vierten Pader sollte Wo, wie Wolfgang oder so irgendwas genannt werden. Also um die Persönlichkeit des Kindes zu stärken, wird, wie gesagt, diese Silbe in der Namensgebung berücksichtigt und das wird bei uns auch immer mehr modern. Ich werde darum sehr oft angerufen und gefragt. Nur beim Vornamen. Den Familiennamen bekommst du ja. Ja? Ich fasse noch einmal zusammen, wozu wir jetzt den siderischen Tierkreis benötigen können, den lunaren Tierkreis benötigen können. Und zwar, er ermöglicht uns eine differenzierte Deutung der einzelnen Planeten. Zweitens, können wir aus der Stellung des Mondes im einzelnen Nakshatra auf die Zyklen, auf die Doshas schließen. Drittens, und damit auch Prognostik betreiben, ist ein Nakshatra wichtig für die Bestimmung der Zeitqualität, für die Stundenastrologie. Und dann das Wichtigste ist eben in der Partnerschaftsastrologie bzw. in der Namensgebung. Wenn Sie wissen möchten, in welchem Nakshatra sich der Mond gerade befindet, dann gehen Sie einfach auf meine Website und unter Mondkalender finden Sie den Mondstand, also den Mond im jeweiligen Nakshatra und da könnte man nachschauen wegen der Zeitqualität. Es gibt noch eine letzte Anwendungsmöglichkeit der Nakshatras und zwar kann man sie verwenden wie Tarotkarten. Das heißt, man legt sie, ich habe da eben so Karten für den Nakshatras und man legt sie einfach auf und zieht eine heraus und dann hat man die Energie des Tages oder die Energie, auf die man besonders Rücksicht nehmen sollte. Und für den heutigen Abend könnten Sie alle sich hier eine Karte herausziehen. Ich bitte euch, das weiterzugeben. Jeder darf sich eine Karte nehmen. Ich habe mir erlaubt, das zu kopieren. Wie gesagt, die richtigen Karten gibt es zu erwerben. Und hier bitte nehmen Sie sich jeder eine Nakshatra-Karte und dann meditieren Sie darüber. Ja, bitte, wenn Sie es weitergeben. Ja, 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 ich verwende sie. Genau. Ja. Und ich kann nur erzählen von meiner eigenen Erfahrung. Wie gesagt, ich bin seit 30 Jahren westliche Astrologin und dann habe ich eben das Buch von Richard Hooke in die Hand bekommen, wo er westliche Astrologie und östliche einander gegenüberstellt. Und dann hat mich das so fasziniert, dass ich eben da meine eigenen Studien betrieben habe und seit einigen Jahren biete ich auch so eine Ausbildung an. Ja, ich wünsche euch allen ein wunderschönes Fest und es gibt jetzt etwas zu essen auch, habe ich gehört, und auch was zu trinken. Gibt es noch Fragen zu den Nakshatras? Ich werde sehr oft gefragt, wie kann man zwei Tierkreise im Gehirn vereinen? Ja? Ich gebe zu, das ist nicht ganz leicht, aber ich denke, dass man bei einem System bleiben soll. Und die westliche Astrologie ist ein System und die östliche Astrologie ist auch ein System. Und dass man sehr wohl in einem System bleiben sollte, das nicht vermischen sollte. Aber ich kann Sie alle nur dazu auffordern, mit dem siderischen Tierkreis Erfahrungen zu machen und das auszuprobieren. Es ist wirklich eine neue Sichtweise, eine zusätzliche Sichtweise und vor allem die Dashas sind in der Prognostik ganz wertvoll. Bitte.
Das Programm, für jeden Tag haben Sie aber nicht benötigt.
Nein, das Astro Plus hat das. Ja? Kannst du auch bei mir erwerben. Ich habe das extra angeregt und es kommt noch ein bisschen mehr hinein in dieses Programm von der vedischen Astrologie, von der indischen Astrologie. Gibt es noch Fragen? Bitte.
Sind das dann Tagesschwingungen?
Ja. Also wie beim Tarot ziehst du dann eine Karte, die dir entspricht und die dir vielleicht eine Antwort auf eine Frage geben kann. Genau, aber man kann eben diese Nakshatras-Karten auch dazu verwenden. Ich danke herzlich für die Aufmerksamkeit.